Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Die Medienwelt verändert sich rasant. Welchen Inhalten kann man überhaupt noch Glauben schenken? Und welche Bedeutung haben überhaupt Medien für den Zusammenhalt der Gesellschaft? Den Wandel der Medienlandschaft, den begleitet seit 40 Jahren die Landesanstalt für Kommunikation als Aufsichtsbehörde. Wir sprechen heute über die Gegenwart und Zukunft der Medienlandschaft.
Die Medienwelt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert. Inhalte entstehen überall. Auffindbar werden sie durch Algorithmen nach den Regeln einer globalen Plattformökonomie. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen an Regulierung und Kontrolle. Als zuständige Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg feiert die Landesanstalt für Kommunikation in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum und steht zunehmend vor der Herausforderung, auch Orientierung in einer immer komplexer werdenden Medienlandschaft zu geben. Denn wo verlässliche Information schwindet, gerät auch demokratische Öffentlichkeit unter Druck.
Und zu Gast im Chefsache-Studio begrüße ich ganz herzlich Dr. Wolfgang Kreisig. Sie sind Präsident der Landesanstalt für Kommunikation. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Lassen Sie doch gleich mal meine Eingangsfrage aufnehmen. Und zwar, wer bestimmt denn eigentlich heute die Medienlandschaft? Sind es noch die klassischen Redaktionen oder reden wir am Ende von Tech-Konzernen, die nicht in Deutschland sitzen?
Ja, ich denke mal sowohl als auch. Das Gute, was man sagen kann, ist, glaube ich, dass sich die Menschen in Deutschland noch sehr vielfältig informieren. Das heißt, sie haben nicht nur ein Medium, sondern verschiedene. Das sind durchaus lineare, klassische Medien als auch Social Media. Und wenn man natürlich nur auf Social Media schaut, dann sind es die Algorithmen, die bestimmen. Und die haben natürlich keine Perspektivvielfalt, sondern setzen darauf, was einen jetzt persönlich interessiert und spielen dann sehr ähnliche Inhalte aus. Und so ist eben der Mechanismus, das muss man wissen. Aber nach wie vor spielen auch die klassischen Medien noch eine wichtige Rolle.
Aber haben Sie schon das Gefühl, dass wir von einem Ende der gemeinsamen medialen Öffentlichkeit sprechen? Weil jeder ist ja in der Lage, selbst Programmchef mittlerweile zu sein. Wenn ich mir überlege, wie das vor Jahren, Jahrzehnten lief, Wetten, das, da saß die ganze Familie noch vor der Glotze, das Lagerfeuer der Neuzeit, das sieht jetzt anders aus.
Ja, absolut, das Lagerfeuer in dieser Hinsicht gibt es jetzt nicht mehr. Jeder hat sein eigenes Portfolio, seine eigenen Vorlieben, welche Medien er schaut. Ist bei mir persönlich ja auch so. Ich schaue mir dieses und jenes, sind eigentlich immer ähnliche Plattformen, die ich nutze, gemischt aus klassischen Medien, Social Media weniger, aber auch Podcasts neuerdings sind ja auch sehr stark im Kommen. Und natürlich hat dann jeder seine eigenen Medieninhalte. Insofern hat er jeweils seinen eigenen Ausschnitt und der jeweils andere kann gar nicht dasselbe Portfolio nutzen. Insofern hat da jeder seine eigene Medienrealität.
Lassen Sie uns mal ein bisschen besser verstehen, welche Aufgabe die Landesanstalt für Kommunikation in dieser Gemengelage haben. Welche Bedeutung hat denn überhaupt noch eine solche Aufsichtsbehörde?
Ich denke, sie hat eine größere Bedeutung als je zuvor, würde ich sagen. Man kann natürlich sagen, ja gut, die großen Social-Media-Konzerne, was kann eine Medienanstalt da ausrichten? Aber es ist eben auch so, wir haben neue Regulierungsaufträge, die auch die großen Plattformen betreffen. Wir agieren ja nicht nur aus Stuttgart heraus, sondern wir agieren bei nationalen Sachverhalten, bei Social-Media-Sachverhalten, auch als Gemeinschaft der Medienanstaltungen, also bundesweit gemeinsam treffen wir Entscheidungen. Aber natürlich auch ganz lokal vor Ort, wenn es zum Beispiel den Regionalsender, wie hier ja Regio-TV betrifft, dann entscheiden wir darüber, ob er 10 weitere Jahre senden darf oder nicht oder ob er mal einen Fehler gemacht hat oder nicht. Und vor allem zum Beispiel auch, ob wir und wie wir ihn fördern können und unterstützen können, damit regionale Information einfach noch stattfindet. Und natürlich auch im europäischen Kontext können wir gegen internationale Plattformen vorgehen, gegen illegale Inhalte und so weiter und so fort. Und das heißt, wir haben nach wie vor einen wichtigen Auftrag, den erfüllen wir. Und insofern sehen wir uns als noch ganz wichtig und notwendig, ganz abseits von Themen wie Medienkompetenz und so weiter, die wir natürlich auch immer stärker spielen.
Stichwort Riesen-Digitalkonzerne. Ja? Also wie scharf ist denn das Schwert, dass sie tatsächlich schwingen können? Man hört bisweilen, dass sie natürlich auch aufgestellt sind, Armadas von Juristen am Ende haben und irgendwo ihre Schlupflöcher suchen. Ist es so ein bisschen wie Hase und Igel?
Ja, es ist derzeit aktuell noch etwas schwierig, weil wir eben eine ganz neue auch europäische Regulierung bekommen haben mit dem sogenannten Digital Services Act. Und die Frage ist, in welchem Verhältnis steht denn das nationale Recht mit dem Digital Services Act? Ist noch nicht ganz ausgefochten. Wir haben auch in unserem deutschen Recht, im Medienstaatsvertrag, Regelungen für Plattformen, dass sie diskriminierungsfrei sein müssen, dass sie eben auch transparent sein müssen, was die Algorithmen anbelangt. Da regulieren wir jetzt. Wir führen auch Verfahren, aber wir merken eben dann, dass die Konzerne sagen, ihr seid gar nicht mehr zuständig. ist zukünftig Europa. Und insofern haben wir da noch einen Rechtskonflikt. Aber auch durch das europäische Recht haben wir eben auch die Möglichkeit, bei illegalen Inhalten, jugendschutzrelevanten Inhalten, direkt gegen die Plattformen in Irland, zum Beispiel gegen Meta oder Google, vorzugehen und zu sagen, ihr habt hier einen illegalen Inhalt, nehmt das bitte raus. Und entweder sie tun das oder sie tun das nicht. Und wenn sie es nicht tun, dann können wir einfach auch ein Verwaltungsverfahren gegen eine internationale Plattform einleiten. Und wir sorgen dafür die Grundlage für eigentlich die große Aufsicht, die in Europa die EU-Kommission hat, gegen die sehr großen Plattformen. Denn die kann wiederum nur gegen systemische Verstöße vorgehen. Dazu brauchen wir aber viele Einzelfälle, um das nachweisen zu können. Insofern arbeiten wir da Hand in Hand, auch wenn es noch an der einen oder anderen Ecke ein wenig knirscht.
Es wird ja viel diskutiert aktuell darüber, auch inwiefern solche Plattformen süchtig machen. Haben Sie dazu eine Meinung?
Naja, ob das süchtig macht oder nicht, ist erstmal eine wissenschaftliche Frage. So wie es jetzt aussieht, gibt es Hinweise darauf, dass es süchtig machende Effekte gibt. Und ja, wenn wir uns selber betrachten oder auch unser Umfeld, dann sehen wir ja schon sehr stark, wie oft und wie häufig und wie lang vor allem Social Media genutzt wird. Und das darf natürlich nicht sein. Und da muss man ganz klar die Plattform auch in die Verantwortung nehmen. Denn das ist ja nicht part of the deal, dass wir hier mit Medien umgehen, die süchtig machen und insbesondere Kinder und Jugendliche dadurch beeinträchtigen können. Insofern haben wir hier auch eine Aufsichtsfrage zu stellen, wie können wir gegenüber Plattformen oder eben auch die EU-Kommission durchsetzen, dass diese Mechanismen nicht mehr stattfinden.
Ganz praktische Fragen auch der Aufsicht ist ja zum Beispiel das Thema Werbekennzeichnung. Also wenn ich jetzt heute sozusagen als Influencer einen Kanal betreibe, da sieht man bisweilen ganz wilde Dinge, was da so alles passieren und noch wilder, was im Hintergrund läuft, wenn es um Sponsoring-Aktivitäten geht, Kofinanzierung oder wie auch immer. Welche Möglichkeiten haben Sie da und was fällt Ihnen speziell auch in Baden-Württemberg auf?
Ja, erstmal ist es ja wichtig, dass nach wie vor der Grundsatz gilt, dass Werbung und redaktionelles Programm getrennt sein muss. Das ist hier beim regionalen Sender genauso wie bei den Influencern draußen. Das heißt, der Nutzer, die Nutzerin soll nicht manipuliert werden können. Sie muss wissen, was sie sieht. Und wenn sie Werbung sieht, sieht sie Werbung. Und wenn es redaktionell ist, dann ist es redaktionell. Das macht einen Unterschied. Und natürlich sehen wir, dass viele Influencer versuchen, so ein bisschen an einer klaren Kennzeichnung vorbeizukommen. Vielleicht auch, weil sie ja so authentisch sind, weil die Nutzerinnen und Nutzer so nah dran sind, ist das möglicherweise ein höherer Werbeeffekt. Das versuchen wir zu verhindern. Ich glaube, da kann man für Baden-Württemberg keine großen Besonderheiten feststellen. Das ist überall das Gleiche. Wir stimmen uns ja mit unseren Kolleginnen und Kollegen der anderen Medienanstalten ab. Wir gehen dagegen vor. Mittlerweile hat sich das auch rumgesprochen. Aber wir machen das auch etwas niedrigschwellig am Anfang. Wir geben einen Hinweis. Passt mal auf, ihr müsst hier richtig kennzeichnen. Bitte macht das. Wenn Sie darauf nicht reagieren, erst dann fangen wir dann an mit förmlichen Anhörungen und Verfahren. Also wir geben da auch eine Chance der Besserung. Das ist, glaube ich, ein sinnvolles Vorgehen, weil es ja auch sehr viele Angebote gibt, die wir überwachen müssen. Und deswegen versuchen wir das so in einer gestuften Art und Weise zu tun.
Wie darf ich mir das praktisch vorstellen? Haben Sie dort zig Mitarbeiter sitzen? Haben Sie Technologien, die permanent die Kanäle sozusagen monitoren? Oder wie läuft das in der Praxis?
Also ist es nicht, also jedenfalls nicht in der Werbekennzeichnung. Natürlich konzentrieren wir uns angesichts der Masse der privaten Menschen, die sich äußern dann oder bei den Influencern auf die Reichweitenstärksten. Insofern, und da gucken wir dann schon auch händisch drauf, wie das funktioniert. Wir können das auch speichern, technisch aufzeichnen, um uns das dann in Ruhe anzuschauen. Das ist der eine Bereich. Aber zum Beispiel im Bereich Jugendschutz arbeiten wir mit künstlicher Intelligenz. Da haben wir ein System, das solche illegalen Inhalte detektiert und uns dann tatsächlich die Möglichkeit gibt, eine Vielzahl von Angeboten zu scannen. Und das Schöne ist, wir nutzen das alle gemeinsam als Medienanstalten. Wir sind 14 Medienanstalten in Deutschland. Wir haben eine gemeinsame Plattform, wo wir sehen, welcher Fall wird von welcher Medienanstalt aufgegriffen und bearbeitet, sodass keine Doppelungen entstehen. Und das ist ein riesiger Fortschritt und eigentlich die Antwort auch auf die Frage, wie kann man eigentlich das Internet mit all den Inhalten monitoren? Das tun wir mit künstlicher Intelligenz und haben da sehr gute Ergebnisse erzielt.
Eine wichtige Diskussion ist ja auch das Thema freie Meinungsäußerung sozusagen auf der einen Seite. Journalistische Sorgfaltspflicht, würden wir als Medienschaffende sagen. Und hier stellen wir immer wieder fest, dass sich Menschen in Bubbles sozusagen, in Blasen, in Filterblasen bewegen, wo sie permanent auch in ihrer Denkrichtung sozusagen bestätigt werden, aber letztendlich es nicht unbedingt zum Zusammenhalt auch einer Gesellschaft beiträgt oder gar zur Demokratie. Hat man da überhaupt noch eine Chance in der heutigen Zeit?
Ja, man muss natürlich auf die Vernunft der Menschen setzen. Und da habe ich am Anfang ja schon gesagt, viele Menschen informieren sich tatsächlich vielfältig, so dass das mit den Filterblasen ist auch wissenschaftlich noch nicht so nachgewiesen, dass man ganz klar sagen kann, viele Menschen bewegen sich in Filterblasen. Eher kann man sagen, dass sich viele Menschen unterschiedlich informieren. Aber es ist schon so, dass unsere Forschung, die wir auch machen, zeigt, dass circa ein Drittel der Menschen sich von den klassischen Medien nicht mehr mit ihren Themen abgeholt fühlt. Und wenn man dann sagt, 30% werden nicht mehr von den klassischen Medien erreicht, dann könnte das schon das Potenzial sein, weil die müssen sich ja diese Informationen, die sie für sich brauchen, anders aus alternativen Medien, von Influencern, von Privatpersonen, von persönlichen Gesprächen. Und da können natürlich schon so Blasen entstehen, wo man gar nicht mehr wahrnimmt, was andere sagen, dass man nur seine eigene Meinung bestätigt haben will. Das gibt es schon so, aber wissenschaftlich ist es noch nicht ganz eindeutig nachgewiesen.
Welche Bedeutung haben denn Verbote beispielsweise von sozialen Medien bis hin zu gewissen Alterskategorien? Österreich diskutiert das aktuell auch. Wie ist Ihre Einstellung dazu?
Ich denke, das wird in ganz Europa gerade diskutiert. Und die Frage ist, was ist das Symptom dafür? Warum diskutieren wir das? Und das, ich glaube, der Grund dafür ist, dass wir sehr unzufrieden gerade sind mit den Plattformen. Es gibt ja Regelungen für die Plattformen. Es gibt Regelungen, dass sie Vorsorge treffen müssen gegen Desinformation, gegen demokratiegefährdende Einflüsse, gegen jugendschutzgefährdende Einflüsse. Aber wir haben das Gefühl, das funktioniert noch nicht so richtig. Und das stimmt auch aktuell so. Und dann sprechen wir gleich über Verbote. Aber meines Erachtens muss das erst sozusagen der letzte Schritt sein. Eigentlich ist es doch wichtig, dass wir die Plattform auch tatsächlich verantwortlich machen, die Regeln, die es gibt, durchsetzen. Und da ist ganz klar die europäische Ebene, die EU-Kommission gefragt, einfach schneller zu agieren und durchzugreifen, damit diese Dinge nicht mehr passieren, damit die Kinder und Jugendlichen geschützt sind. Und selbst wenn man sich diesem Verbot nähert, glaube ich, müsste man gleichzeitig nicht nur das Verbot nehmen und sagen, damit sind alle Probleme gelöst, sondern gleichzeitig sagen, okay, wir gehen gleichzeitig auch Themen an wie Medienkompetenzvermittlung in Schulen, auch gegenüber Erwachsenen und Eltern. Das heißt, es muss ein Gesamtpaket sein, das wir ergreifen müssen, um diesem Thema Herr zu werden.
Ja, ich sag mal so, das Thema Selbstverantwortung wird ja auch oft diskutiert, also Stichwort Medienkompetenz. Wie kannst du es schaffen, dass die Gesellschaft verantwortlicher im Medienumgang ist? Wo sehen Sie die größten Hebel momentan?
Ja, das ist immer das Thema Bildung. Also ich muss ja erstmal das Bewusstsein dafür haben, in welcher Form Medien auf uns Einfluss nehmen. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Klarheit, was ist ein Algorithmus, wie funktioniert der Algorithmus, wer profitiert von dem Algorithmus. Zum Beispiel wir als Medienanstalt haben jetzt ein Serious Game programmieren lassen, dass man in den siebten Klassen oder ab der siebten Klasse in Schulen einsetzen kann, wo die Schülerinnen und Schüler ganz spielerisch lernen, okay, was, wie funktioniert das? Wer hat den Vorteil daraus? Wie ist es mit der Werbung? Warum sitze ich so lange daran? Man kann alle Themen rund um Social Media, um dieses Spiel herum diskutieren, durch die Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben Lehrmaterialien und das muss, glaube ich, Einzug in die Schulen finden, damit wir einfach sehr, sehr früh schon über diese Themen sprechen und je gebildeter ich bin in diesen Fragen, desto sensibler kann ich darauf eingehen und auch, sage ich mal, souveräner in meinem eigenen Umgang werden.
Insbesondere auch im Umgang mit KI. Jetzt geht's ja erst richtig los. Welche Inhalte sind wirklich originär? Welche sind gefaked? Wie kann ich das identifizieren? Und letztendlich auch, wie positionieren Sie sich als Landesanstalt für Kommunikation zu dem Thema? Darüber möchten wir gleich sprechen, liebe Zuschauer, hier im zweiten Teil bei Chefsache mit LFK-Präsident Wolfgang Kreissig. Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer, bei Chefsache zu Gast im Studio ist Dr. Wolfgang Kreissig. Er ist Präsident der Landesanstalt für Kommunikation, die Aufsichtsbehörde der Medienlandschaft in Baden-Württemberg. Und natürlich müssen wir auch über das Thema künstliche Intelligenz sprechen. Im Prinzip kannst du per Knopfdruck Inhalte generieren. Du kannst Menschen kopieren, du kannst Sprache kopieren. Was bedeutet denn das jetzt eigentlich insgesamt für die Medienlandschaft und vor allen Dingen für diejenigen, die schon vorher da waren, nämlich die klassischen Medien?
Ja, das ist Risiko und Chance. Also die Chance liegt natürlich auch in KI, weil sie ja unheimliche Möglichkeiten bietet, auch Synergien zu schaffen, Dinge, Prozesse, die bisher lange gedauert haben, zu verschlanken, schneller zu machen, aber auch das Risiko der Manipulation. Klar. Deswegen wird es auch für die Nutzenden immer schwieriger zu entscheiden, was ist wahrhaftig, was ist falsch, was ist gefaked, was ist real. Und das ist schon ein Problem. Aber gleichzeitig, finde ich, liegt auch eine Chance darin, in den klassischen Medien zu sagen, wir sind diejenigen, die journalistisch arbeiten. Wir machen keine Tricks. Wir nutzen möglicherweise KI, aber nicht, um Inhalte zu verfälschen, sondern wir recherchieren, wir gucken nach links und rechts und zeigen euch, was wahr ist. Und das ist, glaube ich, nochmal eine Chance zu sagen, starke Marken, starke Medienmarken muss es geben, weil die Menschen brauchen Orientierung. Die wollen auch nicht sozusagen über den Tisch gezogen werden. Sie wollen wissen, was real ist. Und wenn sich die klassischen Medienmarken, die starken Medienmarken, die wir haben, da positionieren können, dann ist das wichtig. Und die Corona-Zeit hat das übrigens auch gezeigt. Da wussten die Menschen schon, wo sie hinschauen. Sie gucken zum Fernsehen, zum Radio, zu den Zeitungen. Und da finden sie eben auch relevante, vertrauensvolle Informationen.
Aber das, was Sie sagen, das kann ich tatsächlich aktuell noch nicht in der Medienlandschaft beobachten. Woran liegt das?
Ja, vielleicht, weil man dann noch nicht erkannt hat, dass man das auch kommunizieren muss. Die Leute müssen es wissen. Man muss es immer wieder auch sagen. Ich glaube, das ist auch so ein Trick, um die Menschen zu erreichen, um ihnen zu sagen, hier findest du das, was du suchst.
Die Situation bewerte ich als aktuell brandgefährlich. Weil du hast, sag mal, die alten, angestammten Medien. Du hast jetzt natürlich den Brandbeschleuniger mit künstlicher Intelligenz. Am Ende geht es natürlich auch immer um das Geld, um Finanzierung. Was man hört aus der Medienlandschaft ist, dass die Erlöse mehr und mehr zurückgehen und in die Plattform hineingehen. Aber am Ende muss man sich halt ein Bild vorstellen, dass du im Zweifelsfall gar nicht mehr eine regionale Medienlandschaft hast. Was würde das bedeuten?
Ja, das ist eben Teil der Wahrheit, dass 50% des Werbemarktes an die großen Plattformen geht. Und dafür dann wird das Geld für unsere klassischen Medien weniger. Und natürlich müssen wir Lösungen dazu finden. Das eine sind neue Geschäftsmodelle, sich zu erschließen. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass wir das Thema Förderung immer prägnanter auch thematisieren müssen. Ja, gerade im regionalen, lokalen Bereich haben wir es jetzt auch schon. Da haben wir hybride Modelle, wo wir eben auch über Landesgeld beispielsweise dann auch einen Sender wie RegioTV unterstützen, was ich auch für richtig erachte. Da ist wichtig, dass es uns auch als Medienanstalten gibt, denn wir sind unabhängig und staatsfern. Wir geben das Geld dann unter bestimmten Kriterien weiter. Und so bleibt lokale, regionale Information auch finanzierbar. Aber wir haben da ein großes Thema und das ist auch noch nicht zu Ende diskutiert.
Ja, und vor allen Dingen muss man ja auch ehrlicherweise sehen, es gibt ja auch durchaus Regionen in Deutschland, da gibt es ja noch nicht mal mehr das an regionalen Medien, was du hierzulande beispielsweise hast. Da gibt es keine Tageszeitung mehr, keinen regionalen Fernsehsender, keine Radiosender und dergleichen. Was kann man da beobachten in solchen Regionen, wo du im Prinzip medienfrei bist?
Also der gute Befund, es gibt ja auch schon Untersuchungen dazu, gibt es eigentlich diese lokalen Medienwüsten, Informationswüsten? Es ist, glaube ich, noch nicht so schlimm wie in anderen Ländern, wie in den USA beispielsweise, wo man größere Flächen hat. Aber man hat dort auch schon die Erfahrung gemacht, dort, wo lokale Information nicht mehr stattfindet, verändert das auch die Gesellschaft. Ja, sie ist weniger engagiert, auch politisch weniger engagiert. Sie kann auch die lokale Politik weniger kontrollieren. Sie ist weniger informiert, geht weniger wählen. Also all das hat Effekte, wenn es keine lokalen Informationen mehr gibt. Insofern ist es auch ein Anspruch an die Politik, Lösungen zu finden. Und wenn das dann auch Fördermöglichkeiten sind, dann ist das auch notwendig, weil wir brauchen lokale, regionale Informationen. Und auch die Diskussion über die Digitalabgabe, die wir ja auch schon geführt haben, also eine Abgabe der großen Plattformen für das Mediensystem in Deutschland, kommt ja auch daher, dass man sagt, wir haben hier ein Defizit, die Werbung geht an die globalen Plattformen, die müssen sich auch eigentlich an dem Mediensystem beteiligen, dass man das über eine Abgabe löst. So weit sind wir in Deutschland noch nicht, aber das ist eben der Aufhänger für diese Diskussion, wie können wir wieder Mittel zurück in unsere Medien führen, die wir einfach als wichtigen Pfeiler unserer Demokratie brauchen.
Ich sag mal so, bei Marktversagen ist der Ruf nach der Politik immer sehr laut und nach Fördermöglichkeiten. Aber lassen Sie uns vielleicht auch nochmal auf ein anderes Feld schauen. Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten? Weil der Ruf Richtung Politik mag durchaus erfolgen, aber ob da was zurückkommt, damit kann man nicht unbedingt planen, vor allen Dingen nicht als Unternehmen. Also was sehen Sie noch als Modelle, um das Geschäftsmodell der Medien auch tatsächlich nach vorne zu treiben?
Ja, worüber wir zunehmend eben auch sprechen, ist über Kooperation, über die Systemgrenzen, die wir bisher hatten, hinweg.
Also wer kooperiert mit wem?
Genau, wir haben ja eigentlich ein duales Rundfunksystem. Das heißt, wir haben einen privaten Rundfunk, haben den öffentlich-rechtlichen. Und mittlerweile steht auch in den Gesetzen drin, es soll Kooperation geben. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass man Synergien schafft. Man könnte sich beispielsweise vorstellen, dass auch mal eine technische Entwicklung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorangetrieben wird, die dann auch den Privaten zugutekommt. Oder dass man zum Beispiel auch regionale Inhalte, private Inhalte auf den Plattformen der öffentlich-rechtlichen auffindet. Auch da, dass dann wieder ein Rückfluss kommt in der Reichweite, in der Aufmerksamkeit. Nahbarkeit zum regionalen Rundfunk. Das sind alles so Dinge, die, das sind noch kleine Pflänzchen, die kommen jetzt in Bewegung, aber das ist ein Mittel, aber wahrscheinlich auch nicht, noch nicht ausreichend, um die Branche insgesamt retten zu können.
Ja, vor allen Dingen dieses System des dualen Rundfunks ist ja im Prinzip über Jahrzehnte gewachsen, ein Wettbewerb. Wer sollte Ihrer Meinung nach die Hand zum anderen reichen?
Natürlich ist der Öffentlich-Rechtliche in einer stärkeren Position. Er bekommt erstmal die Finanzierung ist gesetzt, sodass er eigentlich die Möglichkeiten hat, aufgrund seiner Stärke heraus auf die kleineren Player zuzugehen. Aber wir haben natürlich auch große Private, ob wir RTL oder Pro7Sat1 nehmen. Da sehe ich auch eine Bereitschaft zu sagen, zum Beispiel bei Joyn sind jetzt auch die regionalen Fernsehsender auf ihrer Plattform auffindbar. Das sind erste Schritte und ganz wichtige Schritte, dass man eher aneinander rückt und sich gegenseitig unterstützt.
Was würde das denn in Zukunft auch für die Geschäftsmodelle am Ende bedeuten, weil du hast auf der einen Seite den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der finanziert ist eben aus der Rundfunkgebühr, und auf der anderen Seite den werbefinanzierten Privatfunk. Das passt ja an sich noch nicht so richtig zusammen.
Das passt noch nicht so richtig, aber das sind die Marktbeteiligten, die sich dann Gedanken machen müssen. Wir müssen natürlich auch gewisse rechtliche Grundlagen schaffen, zum Beispiel im Kartellrecht, im Wettbewerbsrecht, damit solche Systeme dann auch funktionieren. Aber am Ende des Tages ist es, würde ich schon so sagen, ein privates Unternehmen muss auch seine eigenen Geschäftsmodelle sozusagen weiterentwickeln und sich selber Gedanken machen. Das kann schlecht eine Behörde machen. Sie können Rahmenbedingungen setzen, aber am Ende, wenn es etwas Privates, Kommerzielles bleibt, müssen die Geschäftsmodelle natürlich auch dort entwickelt werden.
Man hört auch immer wieder den Ruf nach Plattform, auch einer europäischen Plattform, oder dass genau diese Player gemeinsam auch Plattformen auf die Beine stellen. Aber ich sag mal hart, ist nicht diese Plattformdiskussion längst verloren, weil Europa es verschlafen hat?
Ja, also die wird immer wieder diskutiert, die große europäische Plattform, von der Grundidee auch gut, aber bisher ist noch niemand draufgesprungen auf den Zug, weder Gesamteuropa noch in Deutschland, dass man das auch finanzieren kann. Am Ende müssen wir klein, glaube ich, anfangen und versuchen, die Plattformen, die wir haben, zusammenzuführen. ARD, ZDF sind jetzt auf eine Plattform. Wenn es dann noch entsprechende Möglichkeiten gibt, die Plattform auch mit den Privaten zu vernetzen, dann sind das die ersten Schritte. Ich glaube, da müssen wir anfangen, bei den Sachen, die einfach realistisch sind. Die große Plattform ist auch mein Eindruck zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir nicht den politischen Willen aufbringen können, weil es sicherlich eine öffentliche Finanzierung bedürfte, um das zu realisieren. Da merken wir einfach, dass wir uns zu sehr an die anderen Plattformen gewöhnt haben und den Schritt zu gehen. Wir setzen eine Konkurrenz, die genauso gut sein soll. Dagegen ist sehr, sehr schwierig.
Dann schauen wir uns vielleicht noch die technologische Entwicklung an. Die ist momentan rasant. Wie können Sie als Landesanstalt für Kommunikation überhaupt der Lage noch Herr werden? Weil mittlerweile sind die Entwicklungsschritte ja derartig schnell, dass das, was du heute im Zweifelsfall reguliert hast, morgen schon wieder obsolet ist, weil wieder was ganz anderes sozusagen am Markt agiert.
Wir müssen es natürlich auch anpassen. Das eine hatte ich schon genannt. Wir selber nutzen auch KI, um bestimmte Verstöße, illegale Inhalte zu entdecken. Das ist das eine. Zum anderen verschieben wir natürlich den Fokus. Ja, bei den klassischen Unternehmen wissen wir, dass sie zuverlässig sind, dass sie in der Regel keine Fehler machen. Da können wir ein bisschen an Monitoring zurückfahren, weil wir wissen, dass wir uns darauf verlassen können. Und wir konzentrieren uns jetzt stärker auf das Netz, auf die Plattform, um da aktiv zu werden. Und natürlich auch stärker in der Gemeinschaft. Wir arbeiten noch enger miteinander zusammen, weil wir 14 sehen uns schon auch als einen Block. Wir müssen gegenseitig voneinander profitieren, uns gegenseitig unterstützen und dann vorangehen. Und ja, insofern gilt es auch für Behörden. Sie müssen sich anpassen, sie müssen technische Mittel nutzen. Aber auch die Rolle verändert sich. Wir sind jetzt stärker in der Rolle eines Enablers. Also wir versuchen, die private Medienlandschaft zu unterstützen und nicht nur beaufsichtigen, sondern zu versuchen, wie könnte ein zukünftiges Modell aussehen, das dann auch passt. Wie können wir unterstützen? Was für eine Förderung können wir anbieten, die dann auch Sinn macht? Und so versuchen wir, unsere Rolle eben auch zu verändern in dieser Dynamik.
Und letztendlich beginnt die Reise ja immer auch mit sich selbst. Was macht für Sie persönlich den Reiz dieser Aufgabe aus?
Ja, ich bin einfach überzeugt, dass Medien unheimlich wichtig sind und uns viel in dieser Gesellschaft geben, den Zusammenhalt fördern und natürlich einfach für unsere Gesellschaft eminent wichtig sind und daran beizutragen, dass das noch funktioniert, dass die Menschen noch informiert sind, dass sie vernünftige politische oder gesellschaftliche Entscheidungen treffen können. Ich glaube, da ist man am Puls der Zeit, gerade angesichts der Dynamik der Medienbranche, und das macht dann eben auch Spaß.
Herzlichen Dank für diese Einblicke. Dr. Wolfgang Kreisig, schön, dass Sie hier waren.
Danke auch.
Liebe Zuschauer, das war's auch schon mit dir. Soweit an dieser Stelle hier in der Chefsache-Sendung. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns spätestens in 2 Wochen wieder. Wenn Sie mögen, bis dahin alles Gute. Tschüss.